HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
Es ist das größte Leak von allen, das es bisher gab. Fast 12 Millionen Dokumente von 14 Offshore-Dienstleistern.
Hunderte Politiker verschleiern ihr Vermögen mit Hilfe von Briefkastenfirmen in Steueroasen.
Offshore ist deshalb interessant, weil natürlich Bestreben der Steuerkriminalität ist, zu verschleiern und zu anonymisieren.
Die Pandora Papers zeigen erneut, welche eklatanten Missstände wir im internationalen Steuerrecht haben.
Was mich am meisten erstaunt hat, ist die Menge an hochkarätigen Namen in dem Leak. Wir reden hier über einige der berühmtesten Menschen auf der ganzen Welt.
Wir brauchen klare Sanktionen gegenüber den Ländern, in denen diese Steuerbetrugsmodelle angewandt werden.
Das ist ja genau die politische Frage, die wir uns jetzt anschauen müssen. Welche europäischen Länder sind bisher auf der Bremse? Und hat da jemand vielleicht auch aus Eigeninteresse eine bestimmte politische Blockadehaltung eingenommen?
Wenn selbst führende Politiker diese geheimen Konstrukte nutzen, dann erklärt das, wieso die Praxis kein Ende nimmt.
Es gibt so schöne Begriffe, um all das zu verschleiern, was jeden Tag passiert. Steuervermeidung, Steuerflucht, am besten in eine Steueroase. Da trieft jetzt schon viel schnulzige Romantik aus den Lautsprechern. Könnte sich auch alles so eine schlecht bezahlte Werbeagentur ausgedacht haben. Diese Begriffe klingen relativ harmlos. Sie beschreiben aber ein Verhalten, das der Allgemeinheit schadet. Wenn Regierungschefs, Prominente oder auch ganze Firmen alles unternehmen, um möglichst wenige Steuern zu zahlen oder gar keine, dann profitieren die persönlich davon, aber der Staat ist der große Verlierer, der von irgendetwas ja Kindergärten bezahlen muss, neue Straßen oder auch Sozialleistungen. Wie kreativ Menschen dabei vorgehen, ist in dieser Woche wieder bekannt geworden durch die sogenannten Pandora Papers, ein gigantisches Rechercheprojekt mit 600 Journalistinnen und Journalisten weltweit. Die zeigen, wie sogenannte Briefkastenfirmen dabei helfen, Geld an der Steuer vorbeizulenken oder sogar, wie aus schmutzigem Geld, das aus kriminellen Geschäften stammt, auf einmal sauberes Geld wird. Die Liste der Namen ist lang. Da finden wir Prominente aus dem Showgeschäft, Claudia Schiffer oder Shakira, aber auch Prominente aus der Politik. Die Spur der Pandora, Steueroasen für Große. Darum geht's bei uns heute. Wir schauen uns an, wer von den Großen da auftaucht, in dieser langen Liste von Personen, die in irgendeiner Form von diesen Steuersparmodellen profitiert haben sollen. Da ist die Bandbreite groß, von legal über halblegal bis illegal oder scheinbar legal. Wir fragen, warum so viele Menschen offenbar der Meinung sind, dass das schon in Ordnung ist, was sie da machen, warum diese Geschäftsmodelle immer noch funktionieren und was dagegen getan werden könnte. Das Bild der Pandora ist dabei gut gewählt. Eine Frau aus der Mythologie des alten Griechenlands, die mit der berühmten Büchse, wer sie öffnet, dem flattern gar furchtbare Dinge entgegen. Vielleicht ja auch im Fall von Andrej Babiš, seit 2017 Ministerpräsident von Tschechien. Der soll sogenannte Briefkastenfirmen genutzt haben, als er noch kein Ministerpräsident war, das war im Jahr 2009, um sich ein Schloss in Frankreich zu kaufen. Sowas kostet rund 15 Millionen Euro. Woher diese Euro genau kamen, wurde aber mit Hilfe dieser Firmen verschleiert. Die Vorwürfe werden jetzt von der Polizei untersucht. Das kommt für Andrej Babiš sehr ungelegen, denn am Freitag beginnen die Parlamentswahlen in Tschechien. Der Mann polarisiert ohnehin. Auf der einen Seite ist da seine kommunistische Vergangenheit und diese ungeklärten Affären. Auf der anderen Seite gilt er als jemand, der pragmatisch regiert. Auf jeden Fall ein Politiker, der politisch gesehen viele Freunde und Feinde hat.
Tamás Macura ist Bürgermeister der Industriestadt Ostrava, gewählt über die Liste der ANU-Bewegung. Er kennt Andrej Babiš seit 25 Jahren. Ich bin weit davon entfernt, Babiš schlecht zu reden. Ich kenne die Premierminister vor ihm und habe eine Vorstellung von möglichen Nachfolgern. Und die sind auch nicht unbedingt besser. Babiš hat weder rhetorische Fähigkeiten noch ein Gewissen, sagt Markéta Pekarová-Adamová, die Vorsitzende der liberal-konservativen Oppositionspartei Top 09. Es stört ihn nicht zu lügen, seine Meinung von einem Tag auf den anderen zu ändern und andere brutal anzugreifen. Andrej Babiš, Milliardär, Konzernchef und Medienunternehmer, polarisiert. Vor 10 Jahren ist er in die Politik gegangen, um mit seiner ANU das Land von der Korruption zu befreien und von Grund auf zu modernisieren. Er hat 2013 die konservative ODS deklassiert und vor 4 Jahren die sozialdemokratische CSSD. Aber bei seinen Gegnern gilt er immer schon als jemand, der Wasser predigt und Wein trinkt. Seine einzige Ideologie ist es, an der Macht zu bleiben, dem Gefängnis zu entkommen und seinen Einfluss in der Wirtschaft zu erhalten. Das ist alles, was ihn interessiert, und dem wird alles untergeordnet. Babiš droht seit Jahren ein Strafverfahren wegen Subventionsbetrugs, dazu ein Dauerkonflikt mit der EU-Kommission, die den tschechischen Unternehmer und Politiker in einem schweren Interessenkonflikt sieht. Und nun noch die Offshore-Geschäfte, die durch die Pandora Papers offengelegt worden sind. Auch das passt in das Bild, das seine politischen Gegner von ihm haben. Und von der Ausrichtung der ANU als liberaler Reformkraft sei nichts geblieben, findet Tomáš Macura, der die Bewegung inzwischen verlassen hat. Für mich ist wichtig, dass sich ANU am Anfang zu 3 Schlüsselbegriffen bekannt hat. Erstens Antikorruption, zweitens liberale Bewegung und drittens proeuropäisch. Mit der Zeit hat sich das geändert. Das Hauptmotiv ist nun, Wahlen um jeden Preis zu gewinnen, egal mit welchen Wählern. Babiš macht nichts anderes, als die vom Staat abhängigen Leute zu bestechen, sagt Markéta Pekarová-Adamová, also die 2 Millionen Rentner und die 500.000 Staatsbediensteten, indem er ständig die Renten und Löhne erhöht. Das ist eine Art von Mafiastaat, in den wir leider geraten sind. Man kann sagen, dass Babiš die Wähler durch seine Politik in den letzten 8 Jahren kauft, meint der Politikwissenschaftler Michal Klima. Er hat die ANU nach links verschoben und deswegen kämpfen die Sozialdemokraten und die Kommunisten darum, dass sie überhaupt über 5% kommen. Der selbsternannte Saubermann und Reformer von einst tritt im Wahlkampf auf als Anwalt der kleinen Leute, als der Einzige, der sie vor Unbilden und Zumutungen zu schützen vermag, vor allem vor Migranten, vor dem Euro und vor den Konsequenzen der europäischen Energie- und Klimapolitik. Populismus in Reinkultur, der sich nach Stimmungen richtet und allein dem Machterhalt dient, so sieht es auch der Journalist Robert Schuster von der Zeitung Lidové Noviny. Aber anders als Viktor Orban in Ungarn verfolge Babiš keine politische Agenda.
In diesem Sinne sind wir, denke ich, noch relativ glimpflich davon gekommen, auch dank dessen, weil eben Babiš keinen Plan hat.
Die Frage, die sich nach seinem Wahlkampfauftritt mit Viktor Orban nun allerdings viele stellen, ob das nach einem weiteren Wahlsieg wohl auch so bleibt.
Unser Korrespondent Peter Lange mit einem Porträt von Andrej Babiš, ein Name, der ebenfalls in diesen Pandora Papers auftaucht, wie so viele andere auch. Lena Gürtler vom Norddeutschen Rundfunk gehört zu dem großen Team, das das alles recherchiert hat. Schönen guten Tag nach Hamburg.
Hallo.
Andrej Babiš sagt zu den Vorwürfen jetzt, ich habe nichts geklaut, die Gelder waren alle versteuert. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich bin ja keine Strafermittlerin. Das heißt, ich weiß nicht, ob das Geld, das da an diesen Firmen geflossen ist, versteuert war oder nicht. Was ich weiß, ist, dass es eben verschiedene Briefkastenfirmen gab, um dieses Anwesen im Mougins da in Südfrankreich zu kaufen. Und das ist erstmal seltsam, um es mal so zu sagen.
Damit wir den Mechanismus nochmal verstehen, wenn Andrej Babiš ein Schloss in Frankreich kauft, warum sollte er überhaupt verschleiern wollen, woher das Geld dafür kommt?
Na gut, warum er das gemacht hat, kann natürlich verschiedene Gründe haben. das Geld muss gewaschen werden, er wollte Steuern hinterziehen. Es kann aber auch so sein, wie er jetzt sagt, er mag einfach komplizierte Steuerkonstruktionen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir sehen in diesen Pandora Papers Unterlagen, dass er gleich 3 Briefkastenfirmen genutzt hat, um eben dieses Anwesen zu kaufen in Südfrankreich. Und da sagen uns auch Steuerexperten, das ist jetzt kein ganz gängiges Modell. Also da hat er eine Firma benutzt in Monaco, um das zu kaufen. Die gehörte wiederum einer anderen Firma in den USA und das Geld kam noch von einer anderen Briefkastenfirma. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, warum er das getan hat. Ich kann Ihnen nur sagen, dass er das auf Wegen gemacht hat, die auf jeden Fall ein höchstmögliches Maß an Intransparenz erzeugen.
Das wird ja jetzt auch alles noch ermittelt. In diesem Fall, wie solche Offshore-Firmen oder Briefkastenfirmen genau arbeiten, darüber reden wir später auch noch. Inwiefern steht denn aber dieser Fall André Babiš vielleicht auch für andere Fälle, auf die Sie bei der Recherche gestoßen sind?
Ja, das ist eben das, was uns beeindruckt hat, diese Politiker und einige von denen, die eben auch immer wieder sich hinstellen und Transparenz fordern und sagen, sie sind gegen Korruption. Und dann haben wir zum Beispiel Kenias Präsident Uhuru Kenyatta, der sogar gefordert hat, dass Vermögen von Staatsbeamten offengelegt werden, um mehr Transparenz zu sichern. Und der offenbar selbst eben mit seiner Familie zusammen über Stiftungen und so weiter Briefkastenfirmen besitzt, in denen große Vermögen liegen. Paulo Guedes, auch ein interessantes Beispiel, das ist Brasiliens Wirtschaftsminister, der hatte selbst eine Briefkastenfirma 2014 und hat jetzt gerade ein Gesetz fallen gelassen, bei dem Gewinne aus Steueroasen höher versteuert werden sollten. Auch interessant. Oder wenn wir das andere Beispiel nehmen, das ja auch viel durch die Medien gegangen ist, Jordaniens König Abdullah II., der lebt in einem extrem armen Land und wir sehen eben in den Unterlagen, dass er unglaublich teure Immobilien, große Anzahl von Immobilien über Briefkastenfirmen gekauft hat für sehr, sehr viel Geld.
Das betrifft aber auch Politikerinnen und Politiker, die entweder nicht mehr im Amt sind oder die solche Geschäfte gemacht haben, bevor sie in hohe Ämter gekommen sind, oder?
Ja, also André Babiš ist ja auch so ein Fall, der dieser Kauf von diesem Grundstück und diesem Anwesen, das war, bevor er Ministerpräsident geworden ist. Aber er ist eben immer noch Inhaber dieser Briefkastenfirmen offenbar gewesen und das hat er nicht angegeben, als er Politiker war. Und das hätte er offenbar nach den Regeln, die in Tschechien gelten, tun müssen. Ein anderes prominentes Beispiel ist der ehemalige EU-Kommissar John Dalli aus Malta. Der hatte 2006 eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln gegründet, hat das auch nie angegeben, angeblich, so sagt er, weil er die Firma gar nicht benutzt hat.
Sie sind Teil eines gigantischen Netzwerks von Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Mehr als 600 haben an dieser Recherche mitgearbeitet. Beschreiben Sie uns doch mal den Umfang. Also wie viele Dokumente mussten Sie denn da durchblättern?
Ja, also 11,9 Millionen Dokumente in diesem Leak, die habe ich natürlich nicht durchgeblättert, sondern
wäre wahrscheinlich etwas länger geworden.
Genau, und auch nicht alle 11,9 Millionen, aber um sich mal vorzustellen, was das sind so Verträge, ist E-Mail-Verkehr, das sind Listen von diesen Offshore-Providern, also ganz unterschiedliche Dokumente auch. Und die haben wir natürlich in diesem großen Team von 600 Journalistinnen und Journalisten online durchforstet mit einer Suchmaschine. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann sind wir bestimmte Namen durchgegangen, da haben wir uns auch aufgeteilt und bestimmte Firmen. Dann wird das in Excel-Listen eingetragen, dann wird geguckt, gibt es da verschiedene Verbindungen zwischen den Firmen. Also das ist schon eine komplizierte Arbeit, an der wir auch lange gesessen haben.
Und das sind ja auch komplizierte Texte, wenn ich sie richtig verstehe. Also durchaus juristisches Klein-Klein, wo man auch erstmal durchsteigen muss.
Das ist wohl wahr und wir haben da Kollegen, die da sehr spezialisiert drauf sind, die auch sozusagen den Kampfgeist haben, sich durch hunderte Seiten von Verträgen durchzuarbeiten in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer, Russisch. Also da braucht man schon ganz schön viel Geduld und Willen auch.
Diese Firmen, die einem dabei helfen, Steuern zu sparen oder auch den genauen Weg von Geldströmen zu verbergen, versprechen ja immer Diskretion. Sonst würden sich wahrscheinlich andere gar nicht an die wenden. Wie sind denn Sie und Ihr weltweites Netzwerk trotzdem an die Dokumente gekommen?
Also erstmal ist das weltweite Netzwerk, von dem Sie da gesprochen haben, an die Dokumente gekommen. Das ist das ICIJ, das Internationale Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten. Die haben ja schon viel Erfahrung mit solchen Fällen. Die haben die Panama Papers auch koordiniert und geleitet und zum Beispiel Offshore Leaks auch. Und an die, also an dieses Konsortium, an den Leiter des Konsortiums, ist eine Quelle herangetreten und hat ihnen eben diesen Datensatz gegeben. Viel mehr kann ich dazu leider gar nicht sagen, außer dass vielleicht der Chef des ICIJs gesagt hat, Er hatte von dieser Quelle schon gehört, als er sie dann getroffen hat und gesehen hat, was diese Quelle hat. Da wurde ihm das erste Mal klar, okay, sowas hatten wir noch nie.
Ist ja auch ein gigantisches Datenleck, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, das da aufgetan wurde. Auch wenn wir jetzt nicht konkret über die Quelle sprechen können, klar, geht ja auch um den Quellenschutz. Das muss aber doch wahrscheinlich immer jemand sein in solchen Fällen, der entweder ein schlechtes Gewissen bekommen hat oder der vielleicht schlecht behandelt wurde und diese Daten dann weitergibt.
Also ich will und kann gar nicht darüber spekulieren, wer das gewesen sein kann und auch nicht aus welchen Gründen der oder die das gemacht haben. Für unsere Arbeit ist natürlich ganz wichtig, diese Whistleblower, diese Quellen auch maximal zu schützen. Denn nicht selten ist es ja so, dass die sich in große Gefahr begeben durch das, was sie da tun. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Es geht um sehr viele, sehr unterschiedliche Gruppen auch, die Geld über diese Provider oder andere Vermögen eben verstecken. Wir haben ja Briefkastenfirmen von Kriminellen gefunden, von Waffenhändlern, von Betrugsnetzwerken und so weiter. Also das ist auch ein sehr heißes Eisen und diese Leute, die da was rausgeben, die muss man maximal schützen.
Ja, kann ja auch gefährlich werden für so jemanden.
Das kann gefährlich werden, ja. Also diese Drohungen gab es ja auch immer wieder gegen Whistleblower und wir kennen ja auch andere Beispiele, bei denen sich Whistleblower immer wieder verstecken mussten oder auch immer noch müssen.
Lena Görtler vom Norddeutschen Rundfunk über die Pandora Papers. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden gleich noch weiter und schauen uns dieses Geschäftsmodell im Detail an, das hinter all dem steckt. Wie aufwendig solche Recherchen sind und was dabei ganz am Anfang steht, das beschreiben Bastian Obermeier und Frederik Obermeier in einem Buch, in dem es um ein ganz ähnliches Projekt geht. Es heißt Panama Papers, die Geschichte einer weltweiten Enthüllung. Die beiden sind auch jetzt wieder an den Pandora Papers dran. Im Grunde eine Fortsetzung dessen, was damals ganz harmlos angefangen hatte.
Pling! Wir sind seit 3 Tagen bei meinen Eltern zu Besuch. Meine Frau, unsere Kinder und ich. Und seit 2 Tagen sind alle krank. Alle. Außer mir. Es ist 10 Uhr abends und nachdem der letzte Patient gestreichelt und der letzte Tee verteilt ist, setze ich mich an den Esstisch, klappe meinen Laptop auf und lege mein Smartphone daneben. Dann macht es Pling. Eine neue Nachricht. Hallo, hier spricht John Doe. Interessiert an Daten? Ich teile gern. John Doe ist so etwas wie die englische Entsprechung von Max Mustermann und wird in Großbritannien seit Jahrhunderten verwendet, auch in Kanada und den USA. In Gerichtsprozessen etwa werden Personen, deren wahre Identität nicht enthüllt werden darf, John Doe genannt oder unbekannte Tote, die irgendwo aufgefunden werden. Inzwischen gibt es aber längst auch Bands, Fernsehserien und Produkte, die John Doe heißen. John Doe ist also eine Tarnidentität, ein Irgendwer. Ein Irgendwer, der offenbar geheime Daten anbietet. Mit einem solchen Angebot macht man jeden Investigativjournalisten hellwach. Und zwar auf der Stelle. Geheime Daten sind immer gut.
So beschreibt Bastian Obermeier, Investigativreporter bei der Süddeutschen Zeitung, das, was damals anfing, 2016 und später als die Panama Papers bekannt wurde. Da hören wir auch noch, wie das weitergeht. Und so oder so ähnlich ist das jetzt auch bei der aktuellen Recherche zu den Pandora Papers. Diese Briefkastenfirmen, die da immer wieder auftauchen, stellen ja nicht etwa Briefkästen her, sondern die bieten durchaus kreative Methoden an, um Geld an der Steuer vorbeizuschieben. Davon haben sich viele anstecken lassen. Auch ein Politiker, der in seinem Land angetreten war, um gegen Korruption und Vetternwirtschaft vorzugehen. Volodymyr Zelensky. Seit 2019 der Ministerpräsident der Ukraine. Auch sein Name taucht im Zusammenhang mit den Pandora Papers auf, was so auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen mag.
Verständliche, transparente, gleiche und einheitliche Regeln für die gesamte Ukraine. Das sei das Einzige, was er wolle, erklärte Präsident Zelensky erst jüngst auf einem Forum mit dem Titel »Wirtschaft ohne Oligarchen«. Es ist unwichtig, ob du ein kleiner Unternehmer, Landwirt, großer Magnat oder ausländischer Investor bist. Alle müssen endgültig begreifen, dass unsere staatlichen Institutionen und Gerichte vollkommen unabhängig sein müssen. Auch politische Parteien, Massenmedien, Staatsbeamte aller Ebenen, Richter, Strafverfolger, alle müssen frei vom Einfluss des großen Oligarchenkapitals sein. Selenskyj geht es somit um nicht weniger, als das Problem der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Ukraine an der Wurzel zu packen. Wie tief diese Wurzel aber reicht und wie viele Verästelungen sie noch hat, zeigt sich auch an seiner eigenen Biografie. Als Schauspieler und Komiker hatte Selenskyj mit seiner damaligen Medienfirma Quartal 95 für 1&1 produziert, einen Privatsender des Oligarchen Ihor Kolomoyskyj. Die in den Pandora Papers veröffentlichten Enthüllungen sollen nun beweisen, dass Selenskyj und sein Team auf den britischen Jungferninseln registrierte Offshore-Firmen besessen haben und darüber im Jahr 2012 rund 40 Millionen Dollar von Kolomoyskyj erhalten haben sollen. Ein Skandal? Nein, sagt der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Es geht hier um nichts wirklich Neues. Diese Informationen wurden bereits intensiv diskutiert, denn Vorwürfe über Kontakte zu Kolomoyskyj gab es auch schon früher. Das wundert niemanden. Vorwürfe, dass Selenskyj angeblich nur eine Marionette des Oligarchen sei, hatte es schon vor seiner Wahl zum Präsidenten im Frühjahr 2019 gegeben. Aber, so Fesenko weiter, das hat seine Anhänger damals nicht beeindruckt und tut es auch heute nicht. Und was die Offshore-Abrechnungen mit Kolomoyskyj angeht, schließe ich nicht aus, dass dies seine Bedingungen waren. Ein wesentlicher Teil des ukrainischen Big Business und auch viele Mittelständler arbeiten leider offshore. Daher erwarte ich keine besonderen Folgen für Selenskyj. Für den Politologen handelt es sich dabei vielmehr um ein strukturelles Problem. Um ein sicheres Investitionsklima in der Ukraine schaffen zu können, müsste dies erst in Ordnung gebracht werden. Mit einem ähnlichen Argument verteidigt Boris Schäfir, Mitbegründer von Quartal 95, die Offshore-Geschäfte von Selenskyjs früherem Medienunternehmen. Fragen Sie doch unsere ehemaligen Abgeordneten, die eine Situation geschaffen haben, in der Unternehmen ständig Angst haben mussten, ihr Geld an mächtige Gauner zu verlieren. Damals war es sehr wichtig, seine eigenen Interessen auf diese Weise schützen zu können. Eine Sichtweise, der Ruslan Ryaboshapka entschieden widerspricht. Er war Generalstaatsanwalt während Selenskyjs erstem Regierungsjahr. Offshore-Firmen sind schlecht, ungeachtet, ob ein Präsident oder Nicht-Präsident sie besitzt. Denn sie sind ein Mittel zur Steuerhinterziehung oder Geldwäsche. Darin besteht der Sinn der Offshore-Firmen. Für Kritik sorgt zudem, dass ausgerechnet Selenskyj, der den Kampf gegen Korruption und für mehr Transparenz zu seiner persönlichen Mission erklärt hat, seine Offshore-Firmen niemals deklariert hatte. Zudem habe er sie wohl erst im April 2019 abgegeben, einen Monat bevor er Präsident wurde. Auch deswegen fordern die an der Enthüllung beteiligten Journalistinnen und Journalisten eine vollständige Aufklärung.
Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Marta Wilczynski über den Ministerpräsidenten der Ukraine, der offenbar auch die Dienste von Firmen genutzt hat, um sein Geld in bestimmte undurchsichtige Bahnen zu lenken. Diese Vorwürfe werden nun überprüft. Lena Görtler ist immer noch zugeschaltet, Kollegin beim Norddeutschen Rundfunk und Teil dieses internationalen Teams, das die Pandora Papers auswertet. Frau Görtler, auch bei diesem Beispiel aus der Ukraine von Volodymyr Selenskyj war von Briefkastenfirmen die Rede und von Offshore-Modellen. Die Begriffe tauchen da ja ständig auf. Was genau ist denn eine Briefkastenfirma?
Na, eine Briefkastenfirma ist im Grunde eine Firma, die in bestimmten Gebieten liegt, das muss man sagen, und zwar in Gebieten, in denen besonders niedrige Steuern herrschen, in denen ganz viel Intransparenz herrscht, also ein hohes Maß an Geheimhaltung und in denen es sehr wenig Finanzmarktregulierung gibt. Das heißt, da wird nicht viel an Offenheit verlangt von Unternehmen und im Grunde ist das nichts anderes als eine Firma, die auf dem Papier gegründet wird und die dann bei einem Offshore-Provider liegt als Papier, aber die natürlich in dem Sinne nicht wirtschaftlich tätig ist, dass da Leute sitzen und irgendwo drin arbeiten.
Und diese Firmen sitzen dann immer irgendwo an abgelegenen Orten, gerne auf einer Insel. Deswegen auch das Stichwort Offshore wahrscheinlich.
Ja, das kennt man ja so Offshore, klar. Und natürlich gibt es auch abgelegene Inseln. Fidschi gilt als eine Steueroase, auch die Seychellen oder Samoa, Trinidad und Tobago, ja. Aber man muss auch sagen, es gibt auch Steueroasen hier direkt in Europa, Liechtenstein, Schweiz, Monaco und auch in den USA. Unterschiedliche Bundesstaaten gelten durchaus als Steueroasen. Also die sind nicht so weit weg, wie wir immer denken.
Das scheint ja auch ein lohnender Geschäftszweig zu sein. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie viele Firmen sich da umtreiben?
Nee, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also ich weiß es einfach nicht. Was ich weiß, ist, dass es halt von der EU eine Liste gibt mit Ländern, die quasi als Steueroasen gelten. Die ist im Moment gar nicht so lang. Da sind eben so Länder drauf, wie die, die ich eben genannt habe, Samoa auch oder die amerikanischen Jungferninseln, aber das ist jetzt ein sehr übersichtlicher Bereich und das sind eben Länder, die nicht kooperieren bei dem Austausch beispielsweise von Steuerdaten, von Finanzdaten. Hm. Die gelten eben zum Beispiel für die EU als Steueroasen.
Das Geschäftsmodell funktioniert also so, dass die Firmen dabei helfen, Steuern zu sparen oder schmutziges Geld reinzuwaschen. Die Bandbreite ist groß. Wie läuft das konkret ab?
Na, das läuft so ab. Ich gründe so eine Firma, zum Beispiel auf den Seychellen, wende ich mich an einen Provider, die haben da überall Dependancen. Und dann sage ich, ich möchte hier eine Firma gründen, eine bestimmte, von mir aus Sunshine Unlimited. Und dann wird die aufgesetzt, sogar von Rechtsanwälten, da werden Verträge aufgesetzt. Ich werde da eingetragen als Beneficial Owner, also als die wirtschaftlich Berechtigte. Aber dann ist da einfach auch schon Schluss, denn jetzt bin ich da zwar eingetragen, aber das wird hoffentlich dann niemand erfahren, es sei denn, es gibt ein Leak, weil es wird eine Geschäftsführerin, ein Geschäftsführer eingesetzt, der dann offiziell immer vorgezeigt wird, wenn es darum geht, dass diese Firma irgendwo auftaucht. Ja, und dann kann ich zum Beispiel meine Yacht oder mein Kunstgemälde oder auch mein Geld, das ich irgendwo schwarz verdient habe, in diese Firma packen und sagen, das gehört dieser Firma. Damit eigentlich mir, aber das weiß ja keiner.
Sie haben ja auch gerade schon so ein paar Stichworte genannt, Yacht oder teure Gemälde, hat jetzt nicht jeder und jede. Das heißt, so eine Briefkastenfirma zu gründen, ist erstmal nicht illegal. Das Problem sei immer, so heißt es, zu welchem Zweck das gemacht wird. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Wo ist da die Grenze, ab der wir uns wegbewegen von der Legalität?
Ganz genau. Also es ist nicht immer illegal. Solche Firmen werden zum Beispiel genutzt, wenn Unternehmen ein anderes Unternehmen übernehmen wollen und vorher nicht wollen, dass das an die Öffentlichkeit dringt. Das wäre zum Beispiel ein legaler Grund. Oder auch, wenn ich einfach als Kunstsammlerin anonym bleiben will, wenn ich nicht will, dass jemand weiß, dass ich den neuen Picasso gekauft habe oder so. Das ist erstmal nicht illegal, aber es wird dann eben illegal, wenn ich damit Dinge verstecke, die ich irgendwo nicht angegeben habe, zum Beispiel Geld, das ich versteuern müsste, wenn diese Kunstgemälde zum Beispiel aus Raubkunst stammen.
Ja, verständlicherweise, ja.
Genau, dann wird es illegal. Oder aber, wenn ich, können wir nochmal auf den Fall Babisch kommen, nur so unterschiedliche Briefkastenkonstruktionen benutze, dass hinterher wirklich gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wie diese Geldflüsse, wo die herstammen. Dann muss man eben schon fragen, warum habe ich das gemacht? Und meistens, wenn ich nichts zu verbergen habe, habe ich auch keinen Grund, das zu tun.
Wie kommen denn diese Firmen an ihre Kundschaft? Also ruft da irgendwann jemand an und sagt mir, wir hätten da ein interessantes Angebot?
Also es gibt natürlich ganz normal, wie heutzutage fast überall, Werbung im Internet. Also wenn man Briefkastenfirma eingibt, dann findet man verschiedene Provider, die einem das anbieten. Das ist ganz komplikationslos, ist auch nicht besonders teuer, zumindest am Anfang nicht. Hm. Es ist aber natürlich auch so, dass Vermögensberater, Banken, Anlageberater, die arbeiten mit solchen Konstrukten, eben weil es ja auch nicht illegal ist, ist das auch möglich, klar. Mhm.
Auf der Liste der Pandora Papers stehen viele prominente Namen. Insgesamt haben wir da mehr als 300 Politiker und Amtsinhaberinnen weltweit. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder solche Enthüllungen. Da müsste doch eigentlich jeder und jede wissen, was noch in Ordnung ist. Sie haben ja gesagt, da gibt es auch ganz legale Modelle und wo es kriminell wird. Haben Sie für sich irgendeine Erklärung gefunden, warum selbst Leute in öffentlichen Ämtern immer wieder diese Grenze doch überschreiten? Die müssten das doch besser wissen.
Es gibt natürlich immer wieder die Argumente, die uns vorgetragen werden, auch wenn wir die Leute dann anfragen. Das machen wir ja immer bei solchen Recherchen. Erstens, es ist nicht illegal. Das können wir manchmal nicht oder meistens nicht sehen in den Unterlagen, ob das nun aus legalen oder nicht legalen Gründen ist. Das habe ich ja gerade beschrieben. Mhm. Der zweite Grund ist aber auch, hatten wir jetzt auch zum Beispiel, Pep Guardiola hat gesagt, er wusste gar nicht, dass seine Bank so eine Firma gegründet hat für ihn. Also gerade so Politikerpersönlichkeiten, also sie werden ihre Gründe haben, warum sie es tun und sie wollen natürlich auch manchmal verschleiern, welchen Besitz sie haben. Also Tony Blair ist so ein Beispiel und seine Frau, auch aus den Akten, die haben dann eine sehr teure Immobilie gekauft. Und da ist dann eben nicht im ersten Moment klar, von wem sie das kaufen und dass sie es gekauft haben. Angeblich haben sie, oder es besteht zumindest der Verdacht, dass sie damit auch Steuern gespart haben könnte. Ich weiß es nicht, ob sie so einen Ansatz haben, uns kann man nichts anhaben oder ob sie wirklich einfach unbedarft sind. Ich kann es nicht sagen.
Die Einschätzung der NDR-Kollegin Lena Gürtler, die an dieser Recherche rund um die sogenannten Pandora Papers beteiligt war. Besten Dank nach Hamburg. In Deutschland waren das übrigens der WDR, der NDR und die Süddeutsche Zeitung, die in diesem Team sind. Wie so ein erster Kontakt dann ablaufen kann mit einem Informanten, das beschreibt Bastian Obermeier von der Süddeutschen Zeitung in dem Buch Panama Papers. Er bekommt auf einmal eine Mail von einem gewissen John Doe, der angeblich brisante Daten zu bieten hat. Das könnte ja jeder behaupten in diesem Fall, ist vielleicht nur ein Scherz, denkt er sich. Also hakt Bastian Obermeier nach.
Wie kommen wir an die Daten? Damit wäre ich gern behilflich, aber es gibt ein paar Bedingungen. Als erstes müssen Sie verstehen, wie gefährlich und sensibel manche der Informationen aus den Daten sind. Mein Leben ist in Gefahr, wenn meine Identität offengelegt wird. Dann habe ich in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht, wie das hier laufen kann. Wir werden verschlüsselt kommunizieren. Es wird kein Treffen geben. Was Sie am Ende veröffentlichen, ist Ihre Entscheidung. Mit diesen Bedingungen kann ich leben. Natürlich lernt man jede Quelle lieber kennen, um sie einzuordnen, ihre Motivation zu verstehen. Aber für Informanten ist es oft besser, sich nicht zu zeigen. Auch in Deutschland sind Whistleblower nicht sonderlich gut geschützt und jeder Einzelne, der die Identität eines Informanten kennt, ist eine potenzielle Gefahr. Auch oder besonders, wenn dieser Einzelne ein Journalist ist. Aber die Quelle kommuniziert knapp und klar. Dann kann ich das auch. Da hat jemand offenbar etwas, das er oder sie loswerden möchte. Gern hier, bei mir. Okay, wie machen wir die Übergabe? Ich schicke meine Kontaktdaten für weitere Arten verschlüsselter Kommunikation. Mit den nächsten Nachrichten einigen wir uns auf einen Übergabeweg. Und wenig später soll über verschlüsselte Kanäle eine erste Probe folgen.
Und siehe da, was dann kommt, werden wir später als die Panama Papers kennengelernt haben im Jahr 2016. Das war der Ausgangspunkt einer ganzen Welle von neuen Recherchen bis hin zu den Pandora Papers, die sich im Grunde aber alle mit demselben Geschäftsmodell auseinandersetzen, mit teilweise seriösen, teilweise dubiosen Firmen, die reichen Menschen dabei helfen, noch reicher zu werden mit Steuerspar- oder sonstigen Modellen. Eine Kanzlei in Panama hat damals eine zentrale Rolle gespielt, deswegen auch der Name Panama Papers. Diese Kanzlei hieß Mossack Fonseca. Ihr hatten sich viele Prominente anvertraut, weil sie wussten, dort herrscht Diskretion und die haben viel Erfahrung mit diesen Geschäften. In diesem Punkt haben sie zumindest richtig gelegen.
Ramon Fonseca, geboren 1952 in Panama-Stadt, wollte eigentlich Priester werden. Jürgen Mossack, 1948 im fränkischen Fürth geboren, wanderte Anfang der 60er Jahre mit seinen Eltern nach Panama aus. Beide studierten Jura, beide wurden Anwälte und lernten sich kennen. 1986 gründeten Jürgen Mossack und Ramon Fonseca eine gemeinsame Kanzlei, Mossack Fonseca.
Meine Vision ist, dass unsere Firma mit all ihren Abteilungen eine Organisation wird, die nicht nur hohen Respekt genießt, sondern ähnlich wird wie vielleicht Microsoft,
sagt Jürgen Mossack in einem Firmenvideo. Die Spezialität von Mossack Fonseca war die Registrierung von Briefkastenfirmen. Schon für günstige 1000 Euro bastelte die Kanzlei eine solche Scheinfirma zusammen, gegen Aufpreis komplett mit Scheingesellschaftern und Scheindirektoren. Eine anonyme Fassade, hinter der sich die Geldgeschäfte tätigen ließen, die in der Öffentlichkeit besser nicht bekannt werden sollten. Das Ganze auch noch ohne irgendwo auf der Welt Steuern zahlen zu müssen, denn selbstverständlich waren die Briefkastenfirmen in sogenannten Steueroasen registriert. Bald schon konnte sich Mossack Fonseca über einen weltweiten Kundenstamm freuen, von Island bis Australien. Zu den Klienten zählten Spitzensportler, Banker, Promis und vor allem Politiker. Von Parlamentsabgeordneten bis zu Staatschefs. Daneben, wie selbstverständlich, Diktatoren, Waffenhändler und Drogenbarone. Ein moralisches Problem hatte Ramon Fonseca damit nicht.
Wir sind nicht verantwortlich für das, was mit diesen Briefkastenfirmen gemacht wird. Genauso wenig wie die Autofabrik dafür verantwortlich ist, wenn mit dem Auto ein Unfall gebaut oder ein Überfall gemacht wird.
Der Unfall passierte dann 2016, als zahlreiche internationale Medien erste Erkenntnisse aus den Panama Papers veröffentlichten. Ein riesiger Datensatz geheimer Dokumente aus dem Innersten von Mossack Fonseca. Die Unterlagen ließen erahnen, wie monströs das Netzwerk war, das die Kanzlei seit Mitte der 80er aufgebaut hatte. Die Panama Papers belegten die Existenz von weit über 200.000 Briefkastenfirmen und ihre Verbindung zu Politikern und anderen namhaften Persönlichkeiten aus aller Welt. Während die Enthüllung in vielen Ländern rasch für Skandale und Ermittlungen sorgte, blieb es um die beiden Männer im Zentrum des Systems erstmal recht ruhig. Erst im Februar 2017 kamen Jürgen Mossack und Ramón Fonseca in Panama in Untersuchungshaft, um bereits 2 Monate später gegen Kaution wieder freizukommen. Im Oktober 2020, ganze 4,5 Jahre nach Veröffentlichung der Panama Papers, wurden Fonseca und Mossack international zur Fahndung ausgeschrieben. Dass der internationale Haftbefehl gegen sie vollstreckt wird, ist eher unwahrscheinlich. Beide besitzen die panamaische Staatsbürgerschaft und Panama liefert seine Bürger prinzipiell nicht aus. Die Kanzlei Mossack Fonseca hat bereits im März 2018 ihre Arbeit eingestellt. Formell existiert das Unternehmen noch, um Anfragen von Behörden zu beantworten. Vom Microsoft der Steuerhinterzieher ist am Ende also nicht viel mehr geblieben als eine Briefkastenfirma.
Damit war es dann auch vorbei mit der Diskretion und irgendwie auch mit dieser Kanzlei. Die Geschichte kam damals ins Rollen, weil 2 Investigativreporter von der Süddeutschen Zeitung diese Informationen ausgewertet haben. Und von dem einen haben wir ja schon gehört, von Bastian Obermeier. Der beschreibt in diesem Buch über die Panama Papers auch diesen Moment, als der Informant die erste Mail geschickt hat mit den brisanten Daten.
Pling, die Probe ist da. Ich öffne die Dateien auf dem Computer und gehe eine nach der anderen durch. Es sind Gründungsunterlagen von Firmen, Verträge und Datenbankauszüge. Ich brauche ein wenig, bis ich die Zusammenhänge verstehe, aber nach einer Internetrecherche erkenne ich den Fall, um den es geht. Schauplatz ist Argentinien. Ein Staatsanwalt, José María Campagnoli, vermutet, zwielichtige Geschäftsleute hätten den Kirchners, also der damals noch amtierenden Präsidentin Cristina Kirchner und ihrem verstorbenen Ehemann Nestor geholfen, rund 65 Millionen Dollar Staatsgelder außer Landes zu bringen. Geschehen sei dies über ein weit verzweigtes Netz von 123 Briefkastenfirmen, allesamt gegründet von einer panamaischen Kanzlei namens Mossack Fonseca und vorwiegend in der US-Steueroase Nevada. Mossack Fonseca kenne ich aber nur als unüberwindbare Wand, als schwarzes Loch. Wann immer unsere Recherchen uns zu der Kanzlei geführt haben, war genau da Schluss. Mossack Fonseca ist einer der größten Anbieter anonymer Briefkastenfirmen und nicht gerade berühmt dafür, sich seine Kunden zögerlich auszusuchen. Eher das Gegenteil. Wer im Internet nach Kunden von Mossack Fonseca sucht, findet die Helfershelfer brutaler Machthaber und Mörder wie Gaddafi, Assad oder Mugabe. Die Firma hat offenbar ein ernsthaftes Problem. Ein Leak. Ich muss darüber nachdenken. Über wie viele Daten sprechen wir denn? Wie groß wird es? Größer als alles, was Sie je gesehen haben. Es wird am Ende nicht nur größer werden als alles, was ich jemals gesehen habe. Es wird größer werden als jedes Leak, das irgendein Journalist jemals sah.
So beschreibt das der Investigativreporter Bastian Obermeier, der gemeinsam mit seinem Kollegen Frederik Obermeier darüber ein Buch geschrieben hat, über die Panama Papers. Dass die beiden übrigens genauso heißen, ist Zufall. Beim genauen Hinsehen schreiben sie sich hinten auch ein bisschen anders beim Nachnamen. Sie arbeiten aber beide bei der Süddeutschen Zeitung. Und mit Frederik Obermeier wollen wir eigentlich an dieser Stelle sprechen. Wir haben aber gehört, er ist noch mit dem Fahrrad in München unterwegs und hoffentlich erfolgreich gleich an seinem Handy, weil während des Fahrradfahrens zu telefonieren, ist ja auch für HR2 Kultur der Tag nicht unbedingt notwendig. Da geht die Verkehrssicherheit vor. Aber wenn ich die Kollegen in der Regie und deren Gesichtsausdruck richtig interpretiere, könnte es sein, dass wir ihn in dieser Sekunde haben. Wir haben ihn auf dem Handy, höre ich. Ja, fantastisch. Mehr will ich doch auch gar nicht. Schönen guten Abend, Herr Obermeier.
Guten Abend, hallo.
Ja, fantastisch. Also Sie haben das Fahrrad offenbar erfolgreich abgestellt.
Wir haben tut mir leid.
Kein Problem. Also Sie soll ja entspannt ankommen. Also für diese Kanzlei, die wir auch schon im Porträt gehört haben, Mossack Fonseca, hatten die Recherchen damals heftige Konsequenzen. Die gibt's ja praktisch nicht mehr in der früheren Form. Heißt das, was die gemacht haben über viele Jahre hinweg, das war eigentlich im weitesten Sinne kriminell?
Nicht nur im weitesten Sinne, in meinen Augen. In meinen Augen war es ganz klar kriminell. Es war Beihilfe zu kriminellen Taten. Wir sehen ja auch mittlerweile in vielen Ländern, gab es Ermittlungen, es gab hunderte Ermittlungsverfahren, es gibt auch mittlerweile schon einige Urteile und wir haben es vor einiger Zeit auch mal versucht zu eruieren, wie viel Geld eigentlich so an Strafen gezahlt wurde und wie viel Steuernachzahlungen eingetrieben worden sind. Und da sind wir auf mehr als 1,3 Milliarden Euro gekommen, die aufgrund der Panama Papers Veröffentlichungen wieder in Staatskassen rund um den Globus eingetrieben worden sind.
Wenn Dinge ganz klar kriminell sind, kann, glaube ich, jeder und jede nachvollziehen, dass das nicht geht und dass die Behörden tätig werden müssen. Aber wir haben es heute auch schon mal von Dingen gehabt, die sich so am Rande der Legalität bewegen. Da geht es anscheinend um juristische Grenzen, aber geht es manchmal schlicht auch um eine moralische Grenze, also ob das noch in Ordnung ist, was jemand da macht?
Ich glaube, zum einen lässt sich es oft nie so klar sagen, ob etwas wirklich legal ist. Oft müsste das im Endeffekt dann ein Gericht klären und manche Dinge, die womöglich noch legal ausgeschaut haben, stellen sich am Ende dann doch als illegal raus. Ich glaube, aber die große Frage, die dahinter steckt, ist, wollen wir das und wollen wir es als Gesellschaft überhaupt dulden? Weil was wir hier letztlich sehen, ist, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der für sich sagt, naja, die Gesetze, die das deutsche Parlament zum Beispiel verabschiedet hat, da will ich mich nicht dran halten. Ich will ein Schlupfloch nutzen und will zum Beispiel die Erbschaftssteuer umgehen oder will die Pflichtteilgesetzgebung in Deutschland umgehen und setze deswegen eine Stiftung in Panama auf, über die ich das auf meinen ganz eigenen Weg löse.
Und das Verrückte ist ja, dass an dieser Stelle, ich meine, die Motivation dieser Leute, das haben Sie gerade beschrieben, aber dass es auf der anderen Seite Firmen gibt, die sagen, herzlich willkommen, genau sowas bieten wir dir oder Ihnen an, auch wenn es irgendwie illegal ist, egal. Also ich meine, das nehmen wir irgendwie so hin, aber eigentlich ist das doch ein Riesenskandal.
Das ist es ganz klar und ich merke selber, bei mir manchmal das hier schon ein bisschen abstumpf, leider, weil man es immer und immer wieder sieht und ich sehe jetzt, ich meine, ich seit 2013 arbeite ich an solchen Steueroasen-Leaks. Und so einen wirklich großen Wandel sehe ich nicht. Ich sehe immer wieder große westliche Banken, die da mitspielen. Ich sehe immer wieder die gleichen Rechtsanwaltskanzleien, die da mithelfen. Ich sehe auch immer wieder die gleichen Wirtschaftsberater, die da ihre Finger im Spiel haben. Und so richtig tun, tut sich leider nicht.
Wir kommen nachher auch noch auf mögliche Konsequenzen oder Dinge zu sprechen, die wir da vielleicht ja als Gesellschaft, als Politik unternehmen sollten. Aber um nochmal auf die konkreten Konsequenzen bei den Panama Papers zu schauen. Auch damals, 2016, gab es ja eine gewisse Empörung, weil prominente Leute Geld an der Steuer vorbei manövriert haben. Hat denn irgendjemand nach der Veröffentlichung persönliche Konsequenzen gezogen, also seinen Job aufgegeben zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel der isländische Premierminister, der ist zurückgetreten oder musste zurücktreten nach den Panama Papers Enthüllungen. Wir sehen schon mehrere Minister, die zurückgetreten sind oder zurücktreten mussten. Wir haben zum Beispiel auch Funktionäre gesehen, die zurückgetreten sind. Aber die große persönliche Ich-mach-nicht-weiter-Erklärung von zum Beispiel einer Bank, die habe ich bislang leider nicht gesehen. Und selbst wo ich sie gehört habe, sieht man dann in den Daten dann doch wieder, dass dann die gleichen Banken später wieder auftauchen.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Naja, ich glaube, das Geld. Es lässt sich in diesem Metier immer noch gehörig viel Geld verdienen. Das ist ja schon so, die Welt der Steueroasen ist eine Welt der Reichen und Superreichen. Das ist ja keine Welt, wo Sie oder ich, wo Normal- oder Geringverdiener irgendwie quasi das Eintrittsgeld zahlen könnten. Sondern da sind wirklich Leute, die einfach sich einfach mal leisten können, für 25.000 Euro sich eine Firma gründen zu lassen, dann nochmal 15.000 Euro draufzusetzen, um einen Scheindirektor zu haben und vielleicht sogar dann nochmal 30.000 draufsetzen, um jemanden zu haben, der nach außen hin so tut, als wäre er oder sie der wahre Eigentümer.
Ohne da jetzt zu sehr den Moralischen geben zu wollen, aber das, was Sie sagen, spricht daraus auch vielleicht so eine Haltung oder ist das vielleicht ein Problem dabei, dass sowas gerne als Kavaliersdelikt gesehen wird und als schick gilt nach dem Motto, ach ja, der macht es ja schlau, der muss nicht viele Steuern zahlen.
Ich glaube, es sind zwei Punkte. Ich glaube, es sieht zum einen so wie, ja, immer noch die Haltung, es ist ein Kavaliersdelikt. Und das andere ist natürlich sehr, sehr technisch. Wenn wir ehrlich sind, Steuern, Steueroasen, Briefkastenfirmen, Scheindirektoren, das klingt jetzt nicht so interessant, nicht so wahnsinnig spannend. Obwohl ich sagen muss, es ist es. Aber das ist einfach ein Thema, mit dem wollen sich, glaube ich, die wenigsten beschäftigen. Und das ist auch der Grund, warum sich, glaube ich, auch in der Politik so wenig tut, um Steuerschlupflöcher zu schließen. Und ja, Kavaliersdelikt, ganz klar. Wenn wir mal schauen, welche Prominenten denn Millionen Fans auf der ganzen Welt haben. Wenn man mal schaut, Ronaldo, Leo Messi, Uli Hoeneß, das sind alles Personen, die vor Gericht standen wegen Steuerhinterziehung. Und trotzdem können sie danach ihre Karriere fast unbeschadet so fortführen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Wahrnehmungsproblem. Das würde man bei jemandem, der einen großen Betrug begangen hat, jemanden, der irgendwo eingebrochen hat, jemanden, der was anderes gestohlen hat, wahrscheinlich nicht so locker durchgehen lassen. Obwohl es auch in diesem Fall nichts anderes ist als Betrug an unserer Gesellschaft und Diebstahl von Steuergeld.
So sieht das der Investigativreporter Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden auch gleich weiter. Aber die aktuellen Recherchen, um die es bei uns heute auch geht, nämlich diese Pandora Papers, die haben tatsächlich auch schon für viele Debatten innerhalb der Politik gesorgt. Diese Dokumente, die haben sich rund 600 Journalisten und Journalistinnen weltweit angeschaut. Interne Dokumente von Finanzdienstleistern, vor allem aus Asien und Südamerika, die Wohlhabenden aus der ganzen Welt dabei geholfen haben, Geschäfte zu machen über die berühmten Briefkastenfirmen. Fast 12 Millionen Dokumente. Das ist dermaßen umfangreich, dass es auch die Staaten der Europäischen Union betrifft. Und deswegen war das heute Thema im Europäischen Parlament.
Es ist eine Mischung aus Ärger, Frustration und Fassungslosigkeit. Wie kann es sein, fragen sich Vertreter aller Parteien im Europäischen Parlament, dass der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche nach all den Enthüllungen und Skandalen der vergangenen Jahre ganz offensichtlich nicht von der Stelle kommt und nach wie vor Milliardenbeträge in dubiosen Briefkastenfirmen und Steuerparadiesen vor den Finanzbehörden versteckt werden. Eine Schande ist das, findet der spanische Sozialdemokrat Jonas Fernandez, weil Europa nun schon seit Jahren über das Thema diskutiert, es aber nicht schafft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Y avergonzado porque llevamos años repitiendo debates similares a este y no somos capaces de poner las medidas necesarias para evitarlo.
Unanständig, unmoralisch, ungesetzlich, so nennt es der französische Liberale Yannick Jadot, dass immer noch skrupellose Unternehmer, hohe Beamte oder reiche Politiker wie Tschechiens Regierungschef Babiš viel Geld am Fiskus vorbeischleusen. Geld, das gerade jetzt dringend gebraucht wird.
Dans le même temps, on a eu la pandémie.
Zur gleichen Zeit gab es die Pandemie, der Hunger weltweit explodiert und wir kriegen erklärt, dass wir nicht genug Geld haben, um Krankenhäuser und Ärzte und Krankenpfleger zu bezahlen, dass es zu wenig Haushaltsmittel gibt, um gegen die Energiekrise vorzugehen. Das ist unerträglich und es führt zu Populismus und Misstrauen gegenüber der Politik. LuxLeaks, Malta-Files, Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers. Man kann die Skandale ja gar nicht mehr zählen, heißt es bei den Linken, die, wie die anderen Parteien im EU-Parlament auch, den europäischen Finanzministern schwere Vorwürfe machen. Denn die haben ausgerechnet jetzt die schwarze Liste der Steueroasen zusammengekürzt, auf der nach Ansicht vieler Kritiker ohnehin wichtige Länder fehlen. Die Jungferninseln zum Beispiel und europäische Steuerparadiese wie Irland, Malta oder die Niederlande. Manon Aubry, Sozialistin aus Frankreich.
Tous les ministres des Finances européens se réunissent.
Die Minister treffen sich zwei Tage, nachdem der schlimmste Skandal der Finanzgeschichte aufgedeckt wurde und haben nichts Besseres zu tun, als drei Länder von der sowieso schon fast leeren Liste zu streichen. Und dann auch noch die Seychellen, die im Zentrum der Pandora Papers stehen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sieht das naturgemäß ganz anders. Er sagt, die schwarze Liste hat schon eine Reihe von Ländern dazu gebracht, ihre Praktiken zu ändern und mit Brüssel zu kooperieren. Allerdings machten die Pandora Papers auch sehr deutlich, wo es hakt und was noch fehlt. Zum Beispiel die Bereitschaft aller EU-Mitgliedstaaten, die bestehenden Regeln auch anzuwenden. Außerdem würden die Steuerflüchtlinge immer neue Wege finden, um die Vorschriften auszutricksen.
Tax avoiders and evaders also develop new practices to circumvent the measures in place and that economic activities are more mobile and faster than any legislator around the world.
Und dazu, beklagt der Wirtschaftskommissar, kommt dann noch eine Art Hase-und-Igel-Effekt, denn die Geldgeschäfte sind immer mobiler und schneller als alle Gesetzgeber der Welt je sein könnten. Um Schritt zu halten, will die Kommission bis Ende des Jahres einen Vorschlag präsentieren, mit dem den Betreibern von Briefkastenfirmen das Leben schwerer gemacht werden soll. Ein Konzept für mehr Transparenz und schärfere Regeln im Kampf gegen Geldwäsche liegt seit einigen Wochen ohnehin auf dem Tisch. Alles gut, alles richtig, findet die CSU-Haushaltsexpertin Monika Hohlmeier. Das von der Leyen-Team sollte aber auch die Europäische Staatsanwaltschaft sowie die Polizei- und Justizbehörde mit mehr Geld und Personal ausstatten, damit schneller und gründlicher gegen Steuerhinterzieher ermittelt werden kann.
Es müssen endlich Konsequenzen folgen, denn ansonsten denken die Leute, die Kleinen werden aufgehängt, die Großen lässt man laufen.
So hat sich das heute angehört. Im Europaparlament, unser EU-Korrespondent Stefan Überbach hat über diese Debatte berichtet, rund um die Pandora Papers. Viel Lesestoff, da wird die Politik und vor allen Dingen auch alle bei den Strafverfolgungsbehörden noch länger mit zu tun haben. Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung ist immer noch zugeschaltet aus München. Herr Obermeier, jetzt ist das ja sogar schon in Brüssel auf der Tagesordnung gelandet, aber machen Sie da im Moment eigentlich gerade die Arbeit der Staatsanwaltschaft?
Ich glaube, leider muss man sagen, ja, Journalisten und auch, muss man auch sagen, NGOs machen schon seit vielen Jahren die Arbeit von Ermittlern, von Staatsanwälten und von Steuerfahndern. Weil das, was wir hier machen, ist Unterlagen auswerten. Genau das könnten Steuerfahnder auch. Steuerfahnder haben auch noch diesen Vorteil, dass sie im Gegensatz zu uns Hausdurchsuchungen durchführen können. Mhm. Das können wir nicht. Und deswegen ist es auch erschreckend zu sehen, wie wenig dann doch auch passiert und wie lange es dauert. Gleichzeitig möchte ich Steuerfahndern gar keinen Vorwurf machen. Wenn man mit denen redet, hört man nur, schauen Sie mal, wie viele Fälle auf meinem Schreibtisch liegen. Ich bin komplett überarbeitet und komme nicht hinterher. Ich glaube, da ist eher der Gesetzgeber gefragt, weil das Absurde ist ja, dass Steuerfahnder, da gab es vor ein paar Jahren mal eine schöne Erhebung, jeder Steuerfahnder arbeitet so im Durchschnitt ungefähr 1 Million Euro pro Jahr rein. Wenn man sich überlegt, wie viel ein Beamter verdient pro Jahr, kann man sich ausrechnen, wie viel Geld da reinkommt. Und da verstehe ich es nicht, warum man nicht schlicht die Zahl der Steuerfahnder erhöht. Damit wäre schon ein erster Schritt in die richtige Richtung unternommen.
Das wäre also das eine, Finanzbehörden besser ausstatten und vielleicht auch diese Sonderteams, die es gibt, die eben dann auch solchen Firmen mal auf den Grund gehen und deren Geschäftsmodellen. Aus der Politik kommen auch schon die ersten Forderungen, zum Beispiel aus der CDU-Fraktion im Bundestag. Jürgen Hart, der Sprecher für Außenpolitik, sagt, es müsse bei den Vereinten Nationen, der macht es also ganz groß, oder auch dem Europarat neue Standards geben. Korruption und Geldwäsche müssten härter sanktioniert werden. Was halten Sie davon? Das geht ja noch mal 1-2 Etagen höher.
Also ich finde, man kann mal träumen. Es wäre toll, wenn es auf dem Level der Vereinten Nationen klappen würde. Aber wenn wir sehen, wie sehr sich Vetomächte in den Vereinten Nationen und auch im Sicherheitsrat dann immer wieder gegenseitig blockieren, bin ich da eher pessimistisch. Ich wäre schon froh, wenn es zum Beispiel die Europäische Union in den einigen Kurs einschlagen könnte. Und was auch wichtig wäre, wenn man endlich mal das Thema Steueroase Amerika angehen würde. Das ist so der große Elefant im Raum. Mhm. Die US-Regierung zeigt immer wieder gern auf andere Länder, zum Beispiel nach den Panama Papers auf Panama. Aber in Wirklichkeit ist die USA eine der schlimmsten Steueroasen auf diesem auf dieser Welt. Wenn man da schaut in Staaten wie South Dakota, Nevada, Delaware, wo übrigens Joe Biden herkommt, das sind schlimme Steueroasen. Da muss man mal anpacken, weil so gut wie jeder Finanzskandal hat irgendeine Verbindung auch zu einer Steueroase in den Vereinigten Staaten.
Da sind wir wieder bei dieser Paradoxie, über die ich nicht so richtig hinwegkomme. Denn wenn wir die Panama Papers gelesen haben und ihre Recherchen verfolgt haben, dann haben wir das alles schon vor 5 Jahren in ähnlicher Form gehört. Da müssten also auch die Entscheidungsträger wissen, aha, das und das können wir tun. Dem stehen aber offenbar ja auch eigene Interessen entgegen.
Ja, zumindest haben die Pandora Papers gezeigt, dass sehr, sehr viele Politiker, nämlich mehr als 330, die was ändern könnten, die genau diese Schritte unternehmen könnten, dass man Steuerschlupflöcher stopft, dass genau die von diesem System profitiert haben. Und da kann es dann nicht wundern, dass die Schritte, die unternommen worden sind, in Wirklichkeit eher nur Schrittchen sind.
Sie haben vorhin gesagt, also mehr Leute bei den Finanzbehörden, bei den Staatsanwaltschaften vielleicht auch. Jetzt sind Sie natürlich kein Politiker, sondern Journalist, aber aus diesen langen Recherchen, die Sie gemacht haben, aus den Einblicken, die Sie bekommen haben, was ist für Sie das Wichtigste, was jetzt getan werden müsste, um zumindest diesen ganzen Bereich besser im Griff zu haben? Wir haben, glaube ich, schon wahrgenommen, also ganz abschalten geht offenbar nicht.
Nee, ich glaube, wir können jetzt natürlich die große Ebene, die Vereinten Nationen, die OECD und die Europäische Union bemühen. Wir können aber auch bei uns anfangen. Und ich glaube, jedes Land hat in der Hand, zum Beispiel mal ein Firmenregister einzuführen, in dem jeder Mann, Sie, ich, meine Mutter, meine Tante, alle nachschauen können, wer hinter einer Firma steckt. Sowas gibt es in vielen Ländern noch nicht. Deutschland hat es Gott sei Dank nach den Panama Papers eingeführt. Leider ist dieses Register entgegen der Versprechungen damals von der Bundesregierung aber nicht öffentlich. Da können zwar Journalisten, wenn sie nachweisen, dass sie ein berechtigtes Interesse haben, darauf zugreifen, auch Beamte, aber es kann nicht die Öffentlichkeit.
Also dann wäre diese Heimlichkeit weg, wenn ich Sie richtig verstehe.
Dann wäre die Heimlichkeit weg und ich glaube schon auch an die quasi Ermittlungsmacht der Allgemeinheit. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Nichtregierungsorganisationen, Journalisten, auch Aktivisten die Möglichkeit haben, in so einem Register zu suchen, wer hinter einer Firma steckt, mit der sie zum Beispiel Geschäfte machen, wie ihr Vermieter ist. Und damit wäre ein erster Schritt gemacht und gleichzeitig würde das natürlich auch wieder anderen Ermittlern aus anderen Ländern helfen, weil die dann auch ganz einfach auf so ein Register zugreifen könnten und nicht den langen Weg gehen müssten, dass sie erst auf der Regierungsebene, auf der Ministeriumsebene betteln und bitten müssen, was im Normalfall mehrere Wochen, Monate und in vielen Fällen sogar Jahre dauert. Und das wird einfach den ganzen Prozess von solchen Finanzkriminalitätsermittlungen beschleunigen.
Frederik Obermeier, Investigativreporter bei der Süddeutschen Zeitung über die aktuellen Recherchen bei den sogenannten Pandora Papers. Wir haben heute die Büchse der Pandora geöffnet bei HR2 Kultur der Tag und herausgekommen ist vieles an spannenden Erkenntnissen. Sie können uns nachhören auf hr2.de oder in der ARD Audiothek als Podcast. Mein Name ist Dirk Wagner.